Skillshift. Zwischen Kuchen und Kollaboration. Der Podcast zur Gestaltung von Zusammenarbeit. Von und mit Linda Achtert und Kirsten Will.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir grüßen euch aus Braunschweig und Nähe Flensburg, sage ich jetzt erstmal, um ein bisschen neugierig noch weiter zu machen. Kirsten, wer ist noch bei uns?
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Bevor ich den Gast nenne, sage ich erstmal, um welches Thema es geht. Heute geht es nämlich um das Thema Veränderungen navigieren. Und da haben wir uns eine Expertin an den Start geholt, und zwar die Sonja Sinz. Hallo, liebe Sonja. Schön, dass du da bist.
Hey, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns, wie Bolle, würde ich sagen, dass du da bist. Und gehen gleich mal mit dir in eine, ja, etwas tiefere Frage über. Wir machen nämlich ein Check-in. Und zwar lautet die Check-in-Frage: Welche alten Überzeugungen oder Denkmuster hast du kürzlich hinter dir gelassen, um Platz für Wachstum zu schaffen?
Ich habe den Eindruck, bei so Glaubenssätzen und Mustern ist das manchmal so übereinander gelagert, ne? Und ich würde gerne euch so die zwei verschiedenen Schichten davon geben. Die erste Schicht lautet: Das, was ich anfange, muss ich auch zu Ende bringen. Und wenn man dann tiefer bohrt, kommt da noch eine andere Schicht. Und die geht so: Was ich will, ist nicht so wichtig. Und das hat mich davon abgehalten, eine Veränderung einzuleiten, die eigentlich auch fällig gewesen wäre. Und dadurch, dass ich das überwunden habe, ist diese Veränderung in Gang gekommen.
Ja, man merkt schon, dass das in dir gearbeitet hat. Also gerade auf der Tonspur hat man das gemerkt, finde ich. Sonja, danke fürs Teilen. Eigentlich könnten wir genau ab dem Punkt sofort ins Thema einsteigen.
Nee, ich will erst noch euch hören.
Gut, dann gebe ich ab Kirsten.
Ja, tatsächlich ist mir, also ich bin ja permanent dabei, mich immer zu erweitern und so weiter. Ich als Coach liebe ich das ja auch, in mir selber rumzugraben und immer meine alten Denkmuster und Überzeugungen zu reflektieren. Und vor 2 Tagen ist etwas in mir aufgekommen, was nochmal so was Neues freigelegt hat. Diese tiefe Erlaubnis sozusagen, da war so ein Denkmuster von: Ich darf nicht erfolgreich sein. Und ich weiß gar nicht, wo das genau herkam. Also meins ist es nicht. Aber es scheint irgendwas in der weiblichen Ahnenlinie zu sein, dass trotz Megakompetenzen der Frauen in der weiblichen Ahnenlinie es irgendwie immer noch verhindert wurde. Und ich habe gedacht, ach, ist ja interessant, dass ich da jetzt drankomme. Also, so, ich darf nicht erfolgreich sein. Ja, das war ein kleiner Schocker. Ganz verdaut ist das auch immer noch nicht. Aber ich bin jetzt damit. So, und ich bin gespannt, was das für mein Business bedeutet. So, in der nächsten Zeit, ja. Liebe Linda, jetzt du.
Ja. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken, hat nicht gereicht, kann ich gleich sagen. Meine Überzeugung und Denkmuster. Ich glaube, eine Sache, die ich schon länger mit mir rumtrage und immer wieder mich zurückholt, ist: Ich plane sehr gerne. Also wenn es jetzt um Urlaub geht oder auch wie meine nächsten Monate so aussehen, das mache ich super gern, weil ich dann auch eine gewisse Vorfreude habe auf die Dinge, die kommen. Und ich glaube, das mache ich auch, um zu wissen, da kommt noch was. So. Und ich habe jetzt mir selber vorgenommen, im Hier und Jetzt zu sein und das anzunehmen, wie es jetzt gerade ist, und dass das völlig okay ist, egal was das bedeutet. Und auch dadurch die Momente, die ich so habe, mehr zu genießen. Und das eben alles zu umarmen, was das Leben so einbietet. Ja, ich glaube, das kann man als Überzeugung oder Denkmuster schon gut bezeichnen. Genau. Boah, was für ein krass tiefer Einstieg, würde ich sagen. Hat viele Facetten von uns insgesamt auch gezeigt. Ich würde jetzt trotzdem noch mal kurz darauf zurückkommen, liebe Sonja, wer du eigentlich bist, und dir noch mal das Wort übergeben.
Ja, ich bin Sonja Sinz. Ich bin in unterschiedlichen Rollen und Facetten unterwegs. In grauer Vorzeit habe ich irgendwann mal Marketing und Kommunikation studiert und abgeschlossen und habe dann eine Konzernkarriere hingelegt, wie sie im Bilderbuche steht, um mir dann nach einigen Jahren die Sinnfrage zu stellen, ist es das, was ich wirklich, wirklich will, oder erfülle ich hier gerade nur die Erwartungen meines Umfelds und passe in ein Förmchen rein? Und habe die Frage dann für mich so beantwortet, dass ich in 2019 aus dem Konzernumfeld raus bin, in 2020 in eine Selbstständigkeit rein. Und die hat mittlerweile unterschiedliche Spielfelder aufgemacht. Also da bin ich einmal Coach für Führungskräfte und ihre Teams. Ich mache das auch tatsächlich sehr gerne in dieser Kombination. Dann bin ich Co-Gründerin des HR-Startups Happy People, zusammen mit einer sehr engen Freundin. Und dann bin ich auch noch Social Entrepreneur, wie man neudeutsch sagen könnte, mit einem sozialen Projekt bei mir hier auf dem Land. Ich lebe mitten auf dem Land zwischen Flensburg und Schleswig in Angeln, so nennt sich dieser Landstrich. Genau. Das ist so mein Wirkfeld, und darüber hinaus habe ich natürlich noch ganz viele andere Facetten und Interessen, wie zum Beispiel Musik und Yoga, Natur und Segeln. Und daher kommt wahrscheinlich auch der Titel für diese Folge. Ich glaube, Veränderungen navigieren hatte ich als Vorschlag reingegeben. Wahrscheinlich, weil ein Teil meines Gehirns schon mit der Planung des nächsten Segelturns beschäftigt war.
Ja, bestimmt. Also wir haben ja mit dir im Vorgespräch drüber gesprochen und haben gesagt, genau das hört sich doch super an. Also dieses Bild auch zu nutzen.
Entschuldigung.
Deine Katze darf gerne mit dir kuscheln, wenn sie will.
Die ist total egoistisch. Die hat es nur auf diesen Kuchen abgesehen. Ja? Die tut jetzt so, als hätte sie gerne Streicheleinheit, aber in Wirklichkeit will sie, glaube ich, ein Stück Kuchen haben. Phoebe, was machen wir denn mit dir?
Ich kann allerdings nicht gutheißen, der Katze Kuchen zu geben. Also das, nee. Ich würde ja sagen, so, gib ihr, aber ich weiß auch, das ist nicht gut.
Nee, Phoebe, das würde dir wahrscheinlich nicht mal schmecken. Ich glaube, es geht ja ums Prinzip. Das können wir rausschneiden. Oder?
Also die Katze können wir drin lassen und dann gucken, wo es am besten passt, wo wir wieder einsteigen.
Ach, Phoebe ist jetzt rausgegangen von ganz alleine.
Ja. Bevor wir jetzt auf die Organisation einsteigen, sollten wir noch Kuchen essen, würde ich sagen, bevor das komplett untergeht. Ich weiß, dass Sonja hat einen Schokokuchen mit Erdbeeren. Und bei den Erdbeeren treffen wir zwei uns auf jeden Fall. Erdbeeren habe ich auch. Und wir fangen jetzt schon mal an zu essen.
Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren, guten Appetit. Ich will von dir hören, Sonja, wie ist der Schokokuchen? Beschreib ihn uns und genau.
Wo hast hat du einen her? Flüssigen Kern? Vor allen Dingen hat er einen flüssigen Kern.
Nein, es sind verschiedene Sorten Schokolade verarbeitet und ein paar Nüsschen sind auch drin. Und der ist sehr, sehr süß, weil er aus der dänischen Bäckerei kommt. Ich habe das Gefühl, die Dänen meinen es einfach nochmal extra gut mit dem Zucker. Und das ist ja auch der Ultragenuss daran, in dieser Gegend hier zu leben, wo diese zwei Länder gefühlt so ineinander überschwappen. Das bringt viele kulinarische Möglichkeiten mit sich.
Oh ja, also ich bin ja Dänemark-Fan, unter anderem Sonja. Von daher, ich habe auch schon mal in der Nähe von Flensburg Urlaub gemacht, bin nach Sonderborg gefahren, das ist ja direkt gegenüber, und habe diesen Hygge, mit seinem Style, wie auch immer, also dieses Gefühl auch direkt wieder aufgesogen. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen und habe eine Ahnung davon, wie dein Kuchen schmeckt, weil da ist so viel Liebe drin in diesen Dingen, in diesen kleinen Dingen.
Aus Butter, Zucker und Schokolade.
Genau. Macht glücklich.
Prise Mehl vielleicht, kleine Prise.
Ja.
Ja, sehr schön. Haben wir das
dann
auch?
Steigen wir nochmal auf das Thema. Wie navigieren wir denn Veränderungen in Organisationen? Sonja, ich weiß, dass du auch mit vielen Quadranten beziehungsweise Tools und so weiter arbeitest in deiner Arbeit. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, wie wir uns annähern können. Sonst habe ich noch ein gutes Zitat von dir im Kopf behalten zum Thema Change Management. Lass das raus, was du gerade fühlst.
Ja, ach, ich glaube, das Zitat war Change Management ist tot.
Korrekt.
Hatte ich so sehr stark den Eindruck einfach in den letzten Jahren, dass das auch eine gefühlte Wahrheit ist, die je länger, je mehr Gewicht gewinnt. Also die Vorstellung, dass Veränderung etwas ist, das ich mit einem Wasserfallprojektplan aussteuern kann, mit klarem Anfang, klaren Milestones und klarem Abschluss, die passt einfach nicht mehr zur erlebten Realität in Organisationen heutzutage. Und deswegen der bisschen vielleicht provokante Ausdruck, Change Management ist tot. Und das Navigieren, finde ich, trifft es halt viel besser, weil ähnlich wie bei so einem, wenn du in einem Segelboot einfach auch schaust, was machen wir morgen oder wo geht's hin, kannst du eine Vorstellung davon haben, wo du hin möchtest. Aber es gibt eben so viel zu berücksichtigen an Witterungsbedingungen und Strömungen und was ist an Welle vom Vortag noch übrig und so weiter, dass du immer in der Lage sein muss, das anzupassen und da biegsam zu bleiben. Und ich glaube, das trifft es viel, viel besser, was eigentlich die erfolgreiche Transformations- oder Veränderungsarbeit in Organisationen ausmacht, ist eben genau diese Flexibilität zu haben, mit dem zu arbeiten, was sich dann zeigt im Laufe des Prozesses, anstatt schon ein halbes Jahr im Voraus vorhersagen zu wollen, welche Formate es zu welchem Zeitpunkt brauchen wird. So, ne? Wie seht ihr das?
Also ich finde spannend, dass du sagst, die Aufmerksamkeit oder die, also zu sehen, was sich dann zeigt. Und ich würde oder füge hinzu, die Aufmerksamkeit dafür zu haben, was denn auch alles kommen könnte. Ne? Also das ist ja so, also wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht auf dem Schirm habe, was da alles kommen könnte, kann ich es ja auch nicht sehen. Das heißt also, ich darf auch irgendwie wissen, wenn ich so ein Schiff navigiere, Welle vom Vortag, hast du gerade gesagt. Keine Ahnung, dass es eine Welle vom Vortag gibt. So, woher soll ich das wissen? Ich segel halt nicht. Und ich glaube, das ist, wenn man Veränderungen in Organisationen voranbringen will, einfach auch gut Menschen da zu haben, die eine Idee davon haben, was es an Möglichkeit für aufkommende Dinge gibt, mit denen man arbeiten können muss, ne? Also die wissen, dass es eine Welle vom Vortag gibt zum Beispiel. So, und sie dann entdecken können frühzeitig. So. Und auch einordnen können.
Ja. Ich habe gerade gelauscht, ob du noch was dazufügen willst, Kirsten.
Nee, das war mir erstmal dieses, also zu wissen, was alles da sein kann, ist einfach eine gute Idee, sonst tappt man einfach so lange im Dunkeln, ne? Was da so gerade eigentlich passiert. Und nee.
Ja.
Erstmal nicht jetzt das Gespräch ein bisschen tot, ne?
Nö. Ach Quatsch. Ich kann diesem Bild vor allen Dingen von Sonja sehr viel abgewinnen. Also das Segeln. Obwohl ich da überhaupt gar keine Berührungspunkte habe. Aber ich denke mir, ich würde das Bild sogar noch erweitern. Ich glaube, es geht nicht mehr um ein Segelboot, wenn man auf eine Organisation guckt, sondern um ganz viele kleine Segelbötchen, die daneben dran noch sind. Weil durch Veränderungen und auch, das gab es schon vorher, aber auch durch die Veränderungen, die jetzt von außen auf die verschiedenen Organisationen einfach eingewirkt haben, ist es meiner Meinung nach so, dass da ganz viele kleine Schiffe dabei sind, die auch ihre sogenannten Subkulturen haben und das große Schiff eigentlich nur noch dafür da ist, sozusagen die Richtung vorzugeben. Und alles andere darf auch sein und sollte auch sein, weil es eben genauso zu Zufriedenheit beispielsweise von Mitarbeitenden führt. Und ja, das ist natürlich dann nochmal eine allumfassendere Aufgabe. Und daran musste ich gerade denken. Dass so ganz viele Beiboote da noch dabei sind.
Sonja, ich habe dann direkt eine Frage. Wenn du ja so fit bist, will ich deine Expertise natürlich heute auch nutzen. Welche Dinge können denn in deiner Welt alle auftreten? Was ist dir schon begegnet in der Navigation, in dem Navigieren von Veränderungen in Organisationen an Herausforderungen, die gemanagt werden müssen oder was heißt, mit denen umgegangen werden muss, um diesen Begriff von Management daraus zu nehmen?
Ich würde zunächst mal so Altlasten nennen oder alte ungeschriebene Gesetze in Organisationen, die ganz, ganz oft unterschätzt werden. Also ich will ein Beispiel geben. Große Organisation, mit der ich eine Weile zusammenarbeiten durfte, hatte mal einen CEO, der eine Null-Fehler-Toleranz-Politik ausgerufen hatte. Und das hat auch knappe 10 Jahre, nachdem der schon längst nicht mehr da ist, immer noch Auswirkungen auf die Risikobereitschaft von Menschen in diesem System. Und das hat mich selber auch total erstaunt, wie lange es braucht, bis solche Gesetzmäßigkeiten aus dem System wieder raus sind. Und ich glaube, viele Menschen in Organisationen und auch auf der beratenden Seite haben das einfach nicht auf dem Schirm häufig und sind sehr optimistisch in Bezug darauf, hey, wenn wir jetzt dies und jenes proklamieren und die Prozesse und die Tools implementieren, dann wird das ja wohl easy sein, hier diese Fehlerkultur zu installieren sozusagen. Nee, ist es manchmal halt auch nicht. Ne?
Ja, ja. Ich finde es da auch immer spannend, so als Außenstehender oder wenn man irgendwie neu ist im Unternehmen, das für sich einfach mal aus so einer zweiten Reihe zu betrachten und sich das mal aufzuschreiben. Was gibt's denn hier für ungeschriebene Gesetze oder Regeln, die es sonst nicht gibt? So, ja. Und das den Menschen auch wiederzuspiegeln und auch Geflogenheiten, so Fettnäpfchen, und daran auch irgendwie zu erkennen, was braucht es denn für Veränderung?
Ja, da gibt es eine tolle Frage, um dem auf die Spur zu kommen, weil ich habe verschiedentlich versucht, mit der Frage, was sind eure ungeschriebenen Gesetze, Antworten zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Aber eine Frage, die richtig gut funktioniert, ist, was muss man bei euch tun, um sich richtig unbeliebt zu machen?
Das ist total einfach. Da wissen alle sofort Bescheid.
Na klar.
Ja. Das ist in jeder Organisation vor allen Dingen anders, ne? Und auch in jeder Subkultur, um das kurz nochmal anzuschließen. Ja.
Okay, Altlasten hast du als eines genannt, was so lange wirkt und einfach so, also wenn es lange gewirkt hat, auch einfach tief eingewirkt hat und lange braucht, bis man den Fleck, sage ich mal, wieder entfernt hat, so. Was sind das noch für Dinge?
Ja, ich hangel mich immer sehr gern an dieser Veränderungsformel entlang. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Ruth Seliger. Die hat ja dieses Buch geschrieben, Systemische Beratung der Gesellschaft. Und da kommt diese Veränderungsformel drin vor, die eigentlich besagt, um eine Veränderung zu bewirken, musst du Energie in eine bestimmte Richtung freisetzen können. Und um diese Energie freisetzen zu können, hat sie so eine Art Formel aufgemacht, wo es verschiedene Variablen gibt, die werden alle miteinander multipliziert. Das heißt also, auch wenn eins davon null ist, dann kommt am Ende gar keine Energie raus. Ja. Und das finde ich, ist sehr charmant, weil das auch so ein bisschen eine Art Checkliste gibt, an der man sich entlanghangeln kann beim Gestalten von Veränderungsprozessen. Und das eine ist erstmal der Driver. Also weiß ich überhaupt, warum es notwendig ist, was zu verändern? Haben wir da eine gemeinsame Vorstellung davon, was eigentlich der gute Grund ist, warum es nicht so bleiben sollte, wie es jetzt gewesen ist? Und das kann ein Driver von außen oder ein Driver von innen sein. Also sowohl eine Ambition als auch irgendwie, wir müssen uns mit was mitbewegen, was sich im Außen bewegt zum Beispiel. So. Genau. Und das Nächste, was dann wichtig ist, ist eine gemeinsame Vorstellung davon zu haben, wie soll es denn aussehen, wenn es fertig ist? Also was ist denn eigentlich, was ist die Vision? Also auch wenn es kein klares Zielbild gibt im Detail, aber zumindest, was ist, wie sieht es denn aus, wenn es gut ist oder wenn wir ungefähr uns in die Richtung bewegt haben? Und das Nächste dann, wenn das beides klar ist, sowohl der Grund, warum es wichtig ist, als auch wie soll es denn aussehen, wenn es gut ist, ist dann die Frage, okay, und welche Ressourcen haben wir denn, die wir nutzen können, um uns dahin zu bewegen oder in diese Richtung zu bewegen? Weil häufig ist ja auch so eine gefühlte Machtlosigkeit, von wegen, es ist ja alles ganz toll, was wir da für eine Vision haben. Und ich verstehe auch, warum das wichtig ist, aber wie sollen wir das denn hinkriegen, ne? Da gehören nicht nur Budgets dazu, sondern auch eben so Ressourcen wie, haben wir die Skills, die wir brauchen? Haben wir die Tools und die Zeit, die wir brauchen, um das Ganze möglich zu machen? Oder müssen wir das alles on top zu unserem operativen Job eben auch noch mitschlucken? So. Und das Letzte in der Formel ist dann das Thema erste Schritte. Also wie klar ist mir, was ich ganz konkret in meinem Alltag ab morgen tun kann, damit sich was in diese Richtung bewegt? Genau, und dann multiplizierst du im Prinzip diese verschiedenen Variablen.
Ja. Was ich gerade noch gedacht habe, das ist natürlich trotzdem wichtig zu wissen, wer hat denn auch in der Organisation, vielleicht nicht aus der Hierarchie heraus, aber so grundsätzlich auch die höchste Wirkkraft, ne? Mhm. Also auch sich auf die Menschen zu konzentrieren. Weil das, was du gerade gesagt hast, ist ja zum einen, welche Rahmenbedingungen brauche ich? Mhm. Und zum anderen, wie sind die Wirkungsweisen der Menschen? Weil ich aus meiner Perspektive gucke immer auf beides. Mhm. Weil die, wie du gerade eben auch gesagt hast, ne, 10 Jahre lang war der CEO schon weg. Da war es zwar eine hohe Position, aber da ist es immer noch in der Organisation da gewesen, dieses, wir dürfen uns keine Fehler leisten. Mhm. Ja.
Es gibt so interne Influencer häufig, die müssen gar nicht hierarchisch hoch aufgehängt sein, aber das sind die, auf die man zuerst schaut, wenn im Raum eine Frage gestellt wird, ne, wo dann der Blick hingeht. Das sind häufig die, die eine wichtige Rolle spielen können. Ne?
Ja.
In beide Richtungen, in Blockaden oder eben in Treiben, ne? Also das ist, und das ist ja das Spannende. Mhm. Wie kriege ich die Influencer auf die Seite der Vision, auf die Seite des, also, ne? So, also wenn sie nicht sozusagen schon auf der Seite sind. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Frage, wie, ja.
Das stimmt, Kirsten, und sich gleichzeitig aber auch nicht zu viel an denen abzumühen, die dagegen sind. Weil die Energie ist auch wieder verschwendet, um es in die richtige Richtung zu treiben. Also das ist so ein Zwischending.
Ein Drahtseilakt, da wenn ich die außer Acht lasse. Also ja, ich bin auch total dafür, mit denen zu gehen, die richtig Bock haben und da alles zu mobilisieren. Aber wenn ich einen richtig, richtig krassen Organisationsinfluencer habe, der einfach überhaupt gar keine Lust darauf hat und der wird seine Gründe haben, denn der hat nicht aus keinem Grund Einfluss in dieser Organisation. Der ist aus irgendeinem Grund geschätzt. So. Und hat deshalb Einfluss. Der wird seine Gründe haben. Und die nicht zu beachten, ist halt auch nicht klug. Aus meiner Sicht jedenfalls.
Ja, ja.
Bin ich ganz gespannt.
Ja, ja.
Was also ihr dazu nicht zu sagen habt.
Ja, ja. Da bin ich bei dir. Was sagst du, Sonja?
Ja, absolut. Und da finde ich es auch ganz wichtig, mit solchen Elementen im System nicht so umzugehen, dass man sagt, und ich mag auch diesen Ausdruck nicht, die müssen wir ins Boot holen. Weil das ja schon so ein Machtgefälle irgendwie zum Ausdruck bringt. Da bin ich ja im Boot und weiß, wo es lang geht und die anderen müssen reingeholt werden, sondern die vielleicht zu Co-Creators zu machen, zu sagen, hey, ne, du hast in dieser Organisation eine wichtige Funktion, eine wichtige inoffizielle Rolle vielleicht auch. Lass doch mal zusammen gucken, was ist dir denn wichtig, was für Bedenken hast du, was für Chancen siehst du auch und wie können wir das gemeinsam irgendwie hinbekommen? So.
Ja. Auch die Motive der Person zu kennen. Also sie sind, je nachdem, wie lange Menschen auch in Organisationen sind, haben sie einen gewissen Bias, würde ich sagen, weil sie sich dementsprechend ja auch angepasst haben an die Unternehmenskultur und genau gemerkt haben, mit diesem Verhalten komme ich auch dahin, wo ich jetzt bin. Und das ist geduldet. Genau. Und dann hat man ja vielleicht auch ein bisschen was zu verlieren, ne?
Ja.
Genau, und da ist die Frage, ist das nur persönliches Ego, was ich verliere, oder hat derjenige tatsächlich sachlich relevante Einwände und Bedenken, die nicht übergangen werden sollten? Also das ist nochmal so, wo ich denke, ja, wenn es nur auf der Ego, auf dem Ego-Aspekt ist, sage ich auch, komm, nee, dann kannst du nicht mit uns weitergehen an dieser Stelle, sondern dann gehen wir mit den Leuten, die wirklich wollen und die richtig Bock haben. Aber ja, also ich habe, was Organisationsentwicklung angeht, nicht so viel Ahnung, weil mich mehr kleinere Teams und Einzelne interessieren. Aber meine Idee dahinter ist, sachliche Bedenken, die nicht zu beachten, ist dumm. Also das bringt, also so.
Ja.
Absolut. Wichtig ist nur, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ne? Und ich glaube, da wird oft zu schnellen Schlussfolgerungen gesprungen, ja, indem man sagt, ach, der war schon immer schwierig oder die, ne? Und will sich nur wichtig machen oder so. Ich glaube, da lohnt sich wirklich der zweite Blick und das offene Gespräch dazu, ne?
Das würde mich zum Beispiel interessieren, Sonja, wie, wenn du so Veränderungen mit Unternehmen navigierst, wie managst du in deiner Ansprache mit den Leuten dieses Systemische und dieses Persönliche? Also ich merke so richtig, also das ist wirklich eine Frage, die ich auch schon anderen, zum Beispiel einem Mark Pockenburg mal stellen wollte. Mm. Gerne. Wie kriegt er das sozusagen, wie kriegt er System und Einzelnen zusammen? Weil, also der guckt sich ja immer nur diese Systeme an und sagt, wenn wir hier alles gut machen, dann läuft der Mensch ja sowieso auch irgendwie mit. Wir müssen die Menschen eigentlich nicht beachten. Mm. Ich weiß nicht, wenn er das hört, wahrscheinlich habe ich ihn falsch zitiert. Aber wie gehst du damit um, das zu verzahnen?
Ich finde, dass da drin unglaublich viel Potenzial liegt, diese beiden Ebenen miteinander zu verzahnen. Und deswegen habe ich mich auch mehr oder weniger jetzt darauf spezialisiert, genau das zu tun.
Wie witzig, dass ich dir diese Frage stelle.
Ja, verrückt, ne?
Ja, war wohl im Space.
Genau, ich komme jetzt auch tatsächlich gerade eben aus einem Konfliktmoderationsprozess, wo diese beiden Ebenen in wunderbarer Interaktion miteinander gewesen sind und wo wir es geschafft haben, gemeinsam zu erforschen, was sind denn eigentlich die strukturellen und systemischen Anteile dieses Konflikts und was sind die interpersonellen Anteile dieses Konflikts. Wo reiben sich unsere Persönlichkeitsstile und unsere Egos aneinander auf? Und was? Es ist struktureller Clinch, den wir haben, weil unsere Aufgaben nicht klar sind, weil die Prozesse nicht optimal ausgesteuert sind und weil wir kein gemeinsames Verständnis von dieser Organisation haben. So. Und das gibt es im Mikro wie im Makro. Ne? Das war jetzt eine kleine Organisation mit einer Handvoll Leute, mini kleines Team. Und genauso gibt es das eben auch in sehr, sehr viel größer, das Ganze. Ich glaube, es ist immer immer die Frage, wenn mir irgendwas begegnet, was ist der systemische Anteil und was ist der menschliche Anteil? Weil diese Systeme werden ja auch von Menschen bevölkert und gestaltet. Und deswegen hat es meines Erachtens immer auch diese psychologische Komponente und es ist einfach zu kurz gesprungen, die komplett auszublenden.
Hm. Findest du denn, in Kleingruppen ist es wesentlich einfacher, dass diese systemischen und persönlichen Ebenen zu finden oder ist das genauso einfach in größeren Organisationen?
Es wird natürlich komplexer in größeren Organisationen, ne?
Ja, sorry, ich muss kurz dazwischen. Ist das die Katze an der Katzenklappe, die wir gerade hören?
Ja, sie begleitet uns. Sie begleitet uns, diese Folge. Das ist einfach so.
Das kennt die nicht, dass die zu ist.
Nee, einfach. Das kennt die überhaupt nicht. Ja, Phoebe. Aber nur, wenn du ganz brav bist. Entschuldigung.
Sonja, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Das Leben ist in der heutigen Zeit völlig normal.
Guck mal, da ist dein Kissen. Ja.
Ich glaube aber, Lena, du kannst deine Frage nochmal wiederholen.
Ja.
Damit Sonja weiß, worum es geht.
Ich verstecke jetzt mal einmal kurz meinen Kuchen im Schrank. Jetzt komme ich hier auf keinen grünen Zweig mehr. Ich nehme mir noch eine Erdbeere, die mag sie nicht.
Ich habe mich gerade gefragt, ist es einfacher, das in kleinen Organisationen zu unterscheiden zwischen System und persönlicher Ebene oder ist es in größeren Unternehmen viel, viel schwieriger, aufgrund Anzahl der Menschen vielleicht auch?
Mhm. Ich glaube, es wird halt einfach in größeren Organisationen ungleich komplexer und braucht deswegen andere Instrumente vielleicht auch, um darauf klarzukommen. Ne? Was ich in einem Fünferteam ganz easy durch ein paar Gespräche oder ein Meeting gemeinsam rausfinden kann und darstellen kann, wird plötzlich in einem Laden mit 200, 400, 500 Menschen nicht mehr so leicht detektierbar. Und du brauchst dann andere Tools, um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, sozusagen. Ne?
Mhm.
Oder was denkt ihr? Was ist da eure Perspektive?
Das war eben der Grund meiner Frage, weil ich auch dachte, naja, also ist jetzt irgendwie zwischen zwei Leuten, vielleicht auch noch in einer Kleingruppe von 3 bis 4 easy. Mhm. Aber dann, ne, also. Und zugleich denke ich, es gibt so verschiedene Muster ja in Menschen auch einfach. Mhm. Und auch die lassen sich, also es gibt ja Dinge, die sich generalisieren lassen, so dass man schon im Vorfeld auch nur mit anderen, also mit gewissen Vorerfahrungen kann man Methoden kreieren, wo man diese Muster noch tiefer freilegen kann. Also konkret, ich habe eine Idee davon, dass Leute Angst kriegen, wenn es Veränderungen gibt. Mhm. Ich habe eine Idee davon, was es mit Leuten macht, wenn sie Unsicherheit spüren. Ich habe eine Idee davon, was es mit ihnen macht, wenn sie sich ohnmächtig fühlen, wie sie sich dann verhalten. Das heißt also, ich kann viele Dinge im Vorfeld abpuffern, weil ich irgendwie Erwartungen an ihr Verhalten habe. Mhm. Und zugleich bin ich mir dessen ja aber auch nicht sicher. Also zu viel Erwartungen im Vorfeld und also das ist jetzt wieder die Frage, wie man dem begegnen kann. Also was muss ich noch erheben sozusagen, um mir sicher zu sein? Und was weiß ich schon über die Menschen? So, also ganz ohne irgendein Vorwissen wird es super schwierig aus meiner Sicht. Und zugleich, wie erhebe ich das wirklich gut über, mit welchen Mitteln? Ne? Also bei 200, 300, 400, 500 Leuten, ja, ist der Fragebogen wirklich noch das, was uns heute weiterbringt, ist die Frage, antworten die Leute so, ja, habe ich auch keine Antwort drauf.
Ja, Fragebogen ist sicherlich immer noch ein valides Tool, wenn die Fragestellungen gut gewählt sind, um vielleicht auch gerade die strukturelle Diagnostik einmal abzufragen. Ne? Wie klar ist euch X, Y und Z? Habt ihr Zugang zu A, B und C? Da kann man schon mal gucken, okay, was ist auf der strukturellen Seite? Mit dem Fragebogen kommst du auf der psychologischen Seite nicht so furchtbar viel weiter. Es gibt zwar ja diese Itemsets, die validiert sind in Richtung psychologische Sicherheit und sowas, ne? Aber da kriegst du nicht wirklich die Persönlichkeitskomponenten so gut abgebildet häufig, ne? Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Aufstellungen tatsächlich in größeren Organisationen und Gruppen auch. Man kann je nachdem auch Skalen unendlich groß machen. Man kann auch eine Skala mal mit 50 Leuten machen zum Beispiel und dann schauen, was macht es, wenn das System sich auf diese Art und Weise mal selber sieht sozusagen und dann ins Mikro rein zoomen, von der Makroperspektive in die Mikroperspektive und Personen befragen, was genau macht dir hier Angst oder was genau ist es denn, was dazu führt, dass du da stehst, wo du stehst. So.
Ich krieg gerade Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja. weil ich das unglaublich finde, ich habe mich reingefühlt, wie ich mich fühle, wenn ich mit 50 Leuten in einem Raum bin und wir stellen die Veränderung auf. Und du fragst mich, wie es wäre, wenn wir XYZ implementieren und ich stelle mich dahin und mein geliebter Kollege, mit dem ich mich super verstehe, stellt sich auf einmal 6 Meter von mir entfernt auf eine ganz andere Position. Was das mit mir macht und wie stark diese Methode sein kann. Also ich entdecke gerade noch mal Aufstellungen, ganz neu für mich, liebe Sonja. Vielen Dank.
Ja. Oldie but goldie, würde ich sagen.
Ja, aber auch, meine Vermutung ist, Veränderungsprozessen wird damit in größeren Organisationen noch viel zu wenig gearbeitet. Also schön, dass du das machst. Freue ich mich, dass Menschen sowas dazu Zugang zu bekommen, um es mal zu fühlen auch, zu sehen und zu fühlen, anders zu erleben, als dass sie eine Frage lesen und was ankreuzen.
Ja, und ich würde immer dazu tendieren, auch die Initiatoren und Hauptverantwortlichen von größeren Veränderungsprozessen auch in einem 1:1-Coaching oder Sparring zu begleiten, damit nicht deren persönliche Befindlichkeiten das große Ganze kaputt funken. Wisst ihr, wie ich meine? Als Störsignale sozusagen, also Beispiel, ne? Der Vorstandsvorsitzende, der sich für einen Bereich jemand Neuen reingeholt hat, der den Bereich auf Vordermann bringen soll, der aber auf Persönlichkeitsebene die Andersartigkeit dieser Person ganz schwer aushalten kann. Also so ein bisschen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Ich will diese wilde, kreative Person, die soll frischen Wind reinbringen, aber dann bringt sie frischen Wind und dann so, die Geister, die ich rief sozusagen. Ne? Wenn das jetzt nur rein systemisch behandelt wird, in Anführungsstrichen, läuft man wirklich Gefahr, dass die Befindlichkeit dieses einen Menschen eine eigentlich super sinnvolle Intervention wieder rückgängig macht, wenn das nicht an anderer Stelle reflektiert und aufgefangen und bearbeitet wird. Was denkt ihr dazu? Ja. Sollte das verpflichtend sein, dass InitiatorInnen von Veränderungen auch in Sparring oder Coaching kriegen?
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe auch Kirsten heftig nicken. Also
der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man so, ne? Also ich glaube einfach, in alle Richtungen, denn es braucht auch persönlich, also jemand, der weit oben in der Hierarchie steht, also vom Status her Macht in einer Organisation hat, der muss aus meiner Sicht einen persönlichen Wachstumsprozess in jedem Fall hinlegen, wie auch immer der aussieht. Und wenn er nicht schafft, diesen persönlichen Wachstumsprozess innerhalb der Zeit zu machen, dann wird es in der Organisation auch nicht gelingen. Das heißt, je mehr Macht, also das ist nicht Also nicht bewertend gemeint, sondern einfach Einfluss. Sagen wir Einfluss. Wie viel Einfluss jemand in der Organisation hat, desto mehr muss der Klarheit in seinem Wachstumsprozess haben. Und dafür braucht er Begleitung, ganz klar. Also ich weiß nicht, wie weit man da runtergehen in der Hierarchie einer Organisation oder in der Einfluss, in dem Einfluss einer Organisation. Aber auf jeden Fall, wie du sagst. Weil auf den schauen eben alle oder auf diejenige. Mhm. Ja. Und man spürt ganz unbewusst, ist derjenige oder diejenige an Bord? Geht die den Prozess mit? Und das sind ja diese kleinen Mini-Dinge, die sozusagen überall mitschwingen, ja, und eben auch wahrgenommen werden von den anderen, ja.
Ja, absolut.
Und ich würde tatsächlich noch einen dritten Punkt ergänzen. Ich glaube, es ist nicht nur wichtig zu sehen, tatsächlich eine Ausstellung, wo unterscheiden wir uns? Und das zweite war ja das Thema Einflussnahme und wie coachen wir andere, sondern ich glaube, das dritte ist auch, welche Gemeinsamkeiten haben wir, da noch drauf zu schauen und zu gucken, was verbindet uns und was hat uns eigentlich in den letzten Jahren auch so stark gemacht und wie können wir das für die Zukunft nutzen? Ich glaube, das wird ganz oft bei Veränderungen vergessen, weil es geht ja nicht darum, alles über den Haufen zu werfen. Wie man das jetzt macht, systemisch, das weiß ich nicht. Aber da gibt es bestimmt irgendwelche Dinge, die man da anstoßen kann.
Na, das ist das, was das Schiff dann sozusagen auch weiter trägt, ne? Also was es hilft, dass es nicht auseinanderbricht. Also wenn die Verbindung komplett verloren geht und man nicht mehr weiß, was gibt es denn hier noch an Klebstoff zwischen uns, dann kann es natürlich nicht gelingen, ja.
Ja.
Und ich ist glaub, das angelegt in Veränderungsprozessen, Sonja? Also in denen, die du begleitest, dass man auf beide Seiten schaut? Also ich find's spannend.
Und ja, absolut. Ich wollte eh sowieso gerade, genau, viele, viele systemische BeraterInnen haben so eine Gravitas auch, mit der die immer daherkommen. Und die mag in vielerlei Hinsicht angebracht sein, aber manchmal braucht es auch einfach Leichtigkeit und Positivität. Und das heißt nicht, dass es nicht professionell ist. Aber ich glaube, wie du auch sagst, Linda, einfach zu würdigen, was da ist und was gut ist, hat auch so eine Kraft. Und ich arbeite ganz bewusst häufig mit spielerischen Elementen und auch mit Humor. Also wir haben zum Beispiel mal in einer Organisation, haben wir Saboteure skizziert im System. Das waren so Cartoon-Charaktere, ne, die sich einfach zeigten und die dafür sorgten, dass es weniger angenehm ist, in diesem System zu arbeiten, als es sein könnte. Ne? Da war zum Beispiel, was weiß ich, diese Krake, die irgendwo reingreift und alles steuern und kontrollieren möchte und überall involviert sein will und dafür sorgt, dass nichts vorangeht oder so, ne? Oder weiß ich nicht, die übereifrige Arbeitsameise, die zu allem Ja sagt und deswegen dafür sorgt, dass man sich zu dünn aufteilt. Also Humor als Stilmittel und ich liebe auch so Fragen wie könntet ihr es denn schlimmer machen? Und da einfach mal zu sammeln, das bietet so eine Art, ja, leichtes Ventil, um schwierige Sachen auszusprechen und sie dann behandelbar zu machen, die man vielleicht sonst hinterm Berg hält, weil man denkt so, wie soll ich das jetzt formulieren, ne?
Und das ist ja auch ein humoriger Ansatz.
Total, also, ja.
Mit Blick auf die Zeit, ihr zwei, das ist ja heute auch so meine Rolle. Kirsten, hast du noch irgendeine Frage an Sonja, die dir unter den Nägeln brennt? Oder Sonja, du an uns? Dann wäre das nämlich jetzt der richtige Zeitpunkt.
Also ich habe noch hunderte. Also es sind immer mehr dazugekommen, seit wir sprechen, liebe Sonja.
Ich würde doch interessieren auch, was ist denn eure Prognose oder eure Draufsicht auf Veränderungen in Organisationen gestalten und navigieren? Wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Also zum Beispiel von innen, von außen, Grassroots, Top-Down, was seht ihr so am Horizont als Dinge, die sich gerade abzeichnen und die in Zukunft da mehr Gewicht bekommen?
Gute Frage.
Du zuerst, gerne.
Ja, ja. Also aus meiner sonstigen Rolle heraus, ich bin ja Kulturmanagerin, glaube ich, dass solche Rollen, die im Endeffekt Impulsgeber sind, beziehungsweise Impulsgeberinnen, Innovationen in Organisationen vorantreiben sollen, super wichtig, um nochmal Perspektiven zu eröffnen. Deswegen glaube ich auch sehr stark an diese Rolle, wenn es keine äußeren Dinge sind, die Unternehmen zu Veränderung zwingen. Und zum anderen denke ich, dass diese Rolle nicht eine Art Graswurzel ist, sondern dass da einfach wichtig ist, wenn man so eine Rolle in einer Organisation installiert, dass sie Fürsprecher hat in der richtigen Position, also entweder direkt angedockt ist unter der Geschäftsführung, Vorstand, wie auch immer, und dass das wertgeschätzt wird, diese Arbeit, weil es halt einfach Möglichkeiten eröffnet und nicht dazu führen soll, dass man stehen bleibt als Unternehmen. Also ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist für Organisationen, das ganzheitlich einfach zu betrachten und dass Veränderung Normalzustand ist, dass das einfach dazugehört.
Also ich glaube, das ist ja schon mal eine Weitsicht von einem Unternehmen. Ich glaube, so weit sind noch nicht viele Unternehmen, die wissen, eine Veränderung gehört sowieso die ganze Zeit dazu, die das dann auch so leben. Also ich glaube, es gibt noch viele Organisationen, die das nicht so sehen, beziehungsweise noch nicht in der Tiefe, was auch Veränderungen, also welche Veränderungen auch notwendig sind. Und die Veränderungen passieren immer schneller und es geht immer tiefer, die irgendwie notwendig sind, weil sich alles im Außen so schnell auch verändert. So. Und lange Vorrede. Ich glaube, viele Organisationen sind noch nicht so weit. Sie verstehen auch heute noch nicht in der Tiefe an vielen Stellen, was es zum Beispiel bedeutet, dass Arbeitnehmer so nicht mehr arbeiten wollen, wie sie jetzt arbeiten. Das bedeutet, wir bewegen uns aus meiner Perspektive noch immer weiter auf Zuspitzung zu einem noch härteren Konflikt zu, sozusagen. Es hat noch nicht richtig geknallt. Es ist irgendwie läuft alles noch so. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Organisationen und Unternehmen es begreifen, ehe es nicht so richtig, richtig, richtig knallt. Vielleicht in einigen Branchen spürt man das vielleicht schon so, aber in anderen noch nicht so sehr. Also es muss noch härter knallen. Und damit meine ich jetzt sowas wie bedürfnisorientiert auch Arbeitsplätze zu gestalten und Arbeitszeiten und was auch immer so. Und dann, was dann passiert, ist endlich ein Aufeinander zu bewegen und gemeinsame Entwicklung. Und dann ist beides gebraucht. Dann braucht es Top-Down und Bottom-Up an der Stelle. Aber ich habe den Eindruck, an der Stelle sind wir noch nicht. Das heißt, wir bewegen uns noch aus meiner Sicht auf einen richtigen Knall zu. Aber also vielleicht auch in unterschiedlichen Branchen zu unterschiedlichen Zeiten wird es knallen. Also ich glaube nicht, dass auf einmal alles zusammenbricht. Aber ja, das ist meine Prognose.
Ja, interessant. Also ich habe häufig so die Frage gehabt, weil ich ja auch versucht habe, in großen Systemen viel zu verändern. Und ich bin häufig geholt worden, um Dinge zu verändern, die ich dann aber doch nicht verändern durfte, weil man das dann doch nicht wollte bei genauerer Betrachtung. So. Und ich bin dann irgendwann raus, weil ich frustriert war. Einfach, ich wollte mir das nicht länger geben. Und vielleicht habe ich dabei auch Fehler gemacht. Ne? Vielleicht hätte ich an der einen oder anderen Stelle höflicher sein können oder und mehr Stakeholder einbilden und was auch immer. Aber ich war halt noch nie gut in diesem Politik-Game, weil mir das einfach keine Energie gibt. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe immer die Sorge, wenn man so eine Veränderungsrolle in der Organisation hat, wie statte ich die aus, wie du auch sagtest, Linda, ne, dass sie wirksam sein kann? Mhm. Und wie sorge ich dafür, dass diese Person absolut angstfrei sein kann und wirklich auch konfrontieren kann und wirklich auch die kniffligen Fragen stellen kann? Das würde mich noch interessieren, wenn ich da nochmal nachhaken darf. Bist du in deiner Rolle komplett angstfrei?
Also zu 100% bin ich nicht frei. 20% sind sicherlich da, wo ich Angst habe. Aber durch den starken Support sind die anderen 80% so, ja, ich mache das jetzt. Ich erkenne dieses Potenzial. Es ist nur wichtig, das gut vorzubereiten und gut zu unterfüttern und dann an den richtigen Stellen weiterzutragen und fundiert zu sein. Das ist, glaube ich, wichtig, weil die sitzen dann halt immer Personen gegenüber, die das auch rechtfertigen müssen in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube aber auch, dass das Umfeld insgesamt entscheidend ist. Also wie beispielsweise die Geschäftsführung damit umgeht und ob sie dir persönlich sagt, wie sie das wertschätzt, was du da tust oder ob sie es nicht sagt. Und durch das bei mir so der Fall ist, weiß ich, da können es noch weniger Prozent werden, die Angst in mir auslösen. Und das ist aber auch völlig in Ordnung, wenn das mal passieren sollte, wenn ich mal hinfallen sollte und nicht das richtige Thema in Anführungszeichen treffe. Und ein Nein heute heißt kein Nein für morgen. Also das auch sich immer wieder vorzunehmen, sondern da hartnäckig zu bleiben, weil bei Veränderungen ist halt nun mal hohes Durchhaltevermögen gefragt. Genauso wie, dass ich natürlich im Unternehmen auch Verbündete brauche.
Total. Ja, das sind ja auch oft die Samen, die du pflanzt, die manche gehen nach einer Woche auf, manche nach einem Monat, manche nach Jahren. Da hast du halt keine Kontrolle drüber, ne? Und bloß weil irgendwas gelandet ist, ohne auf Resonanz zu stoßen in dem Moment, dass du es sehen und fühlen kannst, heißt es ja nicht, dass es nichts bewirken wird, ne? auch total spannend, finde ich, im Bereich Veränderung, das immer auf dem Schirm zu haben und nicht frustriert zu sein, bloß weil sie jetzt gerade irgendwie dich 10 leere Gesichter angucken, heißt das nicht, dass es nichts bewirkt hat, was du gerade gesagt hast. Ne?
Ja.
Ja. Und mega spannend auch, was Kirsten, was du sagst, es muss erstmal schlechter werden, bevor es besser werden kann, so ungefähr, ne?
Die Not ist noch nicht so groß. Also das irgendwie geht's immer noch so.
Und dann macht man wahrscheinlich als Organisation einfach mehr vom Alten, mehr vom Selben. Hey, unser Recruiting muss noch besser werden. Wir brauchen schickere Boni und Benefits, um die Leute anzulocken. So
ja, weil es noch funktioniert, ne? Weil es heute noch funktioniert, aber morgen halt nicht mehr. Deswegen finde ich den Aspekt von Küssen auch sehr spannend. Da ist noch Potenzial.
Und deswegen sprechen wir übrigens auch über diese Themen in diesem Podcast, weil wir sehen ja offenbar, dass mehr vom Alten nicht funktioniert. Also so, ja.
Und das ist, glaube ich, schwierig, das Neue einzuladen, wenn man gar nicht so genau weiß, was das Neue ist. Ich denke, viele Leute, die mit Macht ausgestattet sind in Organisationen im Moment, kennen halt das Alte sehr gut und wissen, dass es gut funktioniert hat in der Vergangenheit und dass es teilweise heute funktioniert. Aber sie haben wenig Vorstellung davon, was denn dieses Neue ist. Und das macht eine Unsicherheit und deswegen vielleicht auch eine Vorsicht oder eine Hemmung im Umgang damit.
Ja, und ich habe heute erst ein Zitat gelesen von irgendeiner Konferenz, hat jemand gesagt, wir sind auf der Suche nach Stabilität. Und deswegen müssen solche Menschen nämlich auch diese Unsicherheit nicht nur alleine aushalten, sondern ich glaube, dass es okay ist, auch mal unsicher zu sein, ob das der richtige Weg ist. Nur da sind wir noch nicht in der Organisation. Dass das in Ordnung ist, dass wir nicht wissen, was kommt in den nächsten 5 Jahren. So, sondern dass wir dann einfach sagen, es ist in Ordnung, iterativ vorzugehen. Und wir als Organisation, nur wir müssen herausfinden, wo es für uns weitergeht. So, und nicht immer in Anführungszeichen Copy-Paste machen, das funktioniert nicht.
Aber dafür müssen Menschen mit viel Einfluss in einer Organisation diese Unsicherheit in sich persönlich halten können. Ne? Das ist, glaube ich, genau das auch, was du sagst, Sonja. Ne? Also die selbst das Alte gut kennen, damit auch zufrieden sind und wissen, wenn wir das nur noch besser machen, dann wird es irgendwie laufen. Ja. Mhm. Und jetzt, da habe ich noch eine Frage. Hast du mehr Lust auf die Unternehmen, die schon verstanden haben, wir müssen Neues einladen und dabei Unsicherheit aushalten? Oder hast du mehr Lust auf die Unternehmen, wo die Leute sind, die zwar wollen, aber nur noch nicht verstanden haben, dass das Alte noch zu verbessern oder noch einen draufzusetzen nicht die Lösung ist? Also denen im Erkenntnisprozess zu helfen.
Ich gehe gerade geistig so die...
Also Phoebe ist wirklich, die weiß aber auch, wie man sich in Szene setzt. Die gefällt mir richtig gut, die Frau.
Ich weiß nicht, von wem sie das hat.
Also nur für alle Hörer, die das gerade nicht mitgekriegt haben, jetzt ist Phoebe so nah am Mikro vorbeigelaufen, dass sie diesen Spuckschutz von Sonja direkt noch mit verschoben hat und dann lustige Geräusche produziert.
Ja, ich gehe gerade so im Kopf die Projekte und die Engagements durch, die mir am meisten Energie geben und die am erfolgreichsten gewesen sind. Und das ist häufig ist das geht das miteinander einher. Also die Sachen, die mir Energie geben. Diese Prozesse sind am Ende auch erfolgreicher und mit mehr Wirkung ausgestattet. Und da geht meine Präferenz ganz eindeutig in die Richtung, wir wissen, es muss sich was verändern. Wir wollen das auch, oder zumindest wollen wir es zu 80%, auch wenn wir vielleicht zu 20% die Hosen voll haben vor Unsicherheit und Angst. Und wir brauchen jemanden, der das mit uns zusammen möglich macht und uns da begleitet auf dem Weg. Das ist mir sehr, sehr viel lieber, weil ich einfach gemerkt habe, die Aktivierungsenergie, die ich aufbringen muss, um Menschen, die nicht sehen, dass es überhaupt ein Problem gibt, zu überzeugen, dass da ein Problem ist. Es ist mir einfach so schade, diese Energie zu investieren im Moment.
So, ihr zwei, ich würde sagen, wir schließen, bevor jetzt nochmal deine Kitty-Cat durchs Bild läuft. Ja. Ich gebe erst einmal an Kirsten, damit du auch nochmal für dich zusammenfassen kannst, wie heute das für dich war.
Liebe Sonja, ganz vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Ich habe Interessantes auch nochmal über Organisationsentwicklung gehört, was tatsächlich systemische und personelle Ebene und persönliche Ebene, Individualebene, das ist das richtige Wort, für mich nochmal mehr miteinander verzahnt hat, finde ich ganz großartig. Ich habe heute was gelernt. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Und ich kann mich nur anschließen und
freue mich vor allen Dingen, dass wir am Anfang so persönlich geworden sind und uns gegenseitig so offen gezeigt haben. Das bleibt mir vor allen Dingen von dieser Folge hängen. Danke fürs Teilen. Danke für dein Kommen. Ja, da schicke ich ganz viele Herzen in deine Richtung.
Danke euch ihr zwei für dieses tolle Gespräch, für diesen Raum, den ihr kreiert, für eure wunderbaren Fragen und eben auch für das sich komplett zeigen und für die Toleranz in Bezug auf die Phoebe, die hier so ein bisschen als Flitzer agiert hat während des ganzen Gesprächs.
Sehr gut. Dann sagen wir Tschüss an alle, die uns zugehört haben. Macht euch einen wundervollen Sonntag. Bis ganz bald.
Tschüss.